Wenn wir jetzt den lokalen Prostatakrebs haben und wir wollen ihn heilend behandeln, haben wir die beiden Möglichkeiten ja der Operation oder der Strahlentherapie. Mhm. Früher haben wir den Bauch immer aufgemacht, um halt da unten dran zu kommen. Mittlerweile braucht man das nicht mehr. Irgendwann gab es dann die Laparoskopie. Das haben schon viele gehört, weil sie zum Beispiel die Gallenblase auf diese Art und Weise rausbekommen haben. Und eine Weiterentwicklung dieser konventionellen Laparoskopie ist jetzt die robotische. Wenn man eine gewisse Familiarität hat, ja, letztens in der Sprechstunde hatte ich einen Patienten gehabt, der hat tatsächlich 4 Angehörige gehabt. Ja, der Vater, der Onkel und 2 Brüder, die tatsächlich alle Prostatakrebs hatten. Bei solchen Patienten muss man natürlich häufiger die Vorsorge machen. Da muss man intensiver gucken.
Herzlich willkommen zu Krebs und jetzt, einem Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler.
Und von mir auch nochmal ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krebs und jetzt. Ich bin Heike Knispel und in dieser Podcast-Reihe, da wollen wir Sie über die verschiedensten Krebsarten informieren. Wir sprechen mit Ärztinnen und Ärzten der Klinik, aber auch mit Betroffenen und Angehörigen. Ich rede über mögliche Ursachen für Krebserkrankungen, über Therapien, Früherkennung und auch den Umgang mit der Diagnose Krebs. Und das kann ich jetzt schon sagen, bei dem heutigen Thema ist der Begriff Vorsorge 3 mal rot unterstrichen und das mit Ausrufezeichen, denn es geht um Prostatakrebs. Und mein Experte dazu ist Dr. Gero Diefenbach, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Ich sage erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Prostatakrebs oder das Prostatakarzinom, das befällt die Vorsteherdrüse des Mannes, die Prostata. Könnten Sie erstmal beschreiben, Drüse, das klingt sehr klein, wie sieht die aus, wo ist sie und wofür ist sie da?
Ja, die Prostata, von der Größe her ist sie ungefähr kastaniengroß, kann man sagen, hat aber ungefähr dieselbe Form und die liegt unterhalb der Blase und wächst um die Harnröhre herum am Blasenausgang und am Beckenausgang. Dort sitzt sie. Das ist die Anatomie erstmal. Mhm. Und es ist eine Drüse, die Sekrete produziert, die für den Samenerguss erforderlich sind, die den Samenerguss verflüssigen, ja, damit er, wenn er dann in der Gebärmutter ankommt, damit er eben nicht verklumpt, sondern eben eine Eizelle befruchten kann. Dafür ist sie originär da. Mhm. So.
Und was ist dann der Prostatakrebs?
Prostatakrebs ist eine Entartung dieser Prostatazellen, die hauptsächlich unterhalb der Kapsel, der Prostatakapsel wachsen und von dort aus dann größer werden und eben auch streuen können.
Das heißt also, außerhalb der Prostata wächst er dann sozusagen?
Oder? Erst im Spätstadium. Er wächst schon noch innerhalb der Prostata, aber direkt unterhalb der Kapsel. Das ist nämlich der große Unterschied vom Prostatakrebs zu der gutartigen Prostatavergrößerung. Beim Prostatakrebs wächst er eher in der Außenzone unterhalb der Kapsel und bei der gutartigen Prostatavergrößerung wächst die Prostata innen um die Harnröhre herum, beziehungsweise schränkt sie ein.
Und macht die dann auch enger.
Und macht die dann enger. Und dann hat man eben diese typischen Beschwerden, die dann Männer irgendwann bekommen, dass sie die Blase nicht mehr richtig leer bekommen, dass sie häufig zur Toilette müssen, dass sie so irritative Beschwerden haben. Solche Dinge.
Erinnere ich mich noch dran, dass mein Opa dann auch mal sagt, ich muss schon wieder aufs Klo. Also das ist so typisch dann, ne?
Genau, das ist eben das Problem, wenn die Leute die Blase nicht richtig leer kriegen, ja, und die Nieren, die produzieren ja weiter Urin und dann kommt es von oben weiter wieder runter und dann müssen die halt schnell wieder zur Toilette, weil die Blase wieder voll ist.
Wir reden aber heute nicht über die harmlose Vergrößerung, sondern genau über das Prostatakarzinom. Und ich finde, Prostatakrebs ist so ein gängiger Begriff. Das ist auch kein seltener Krebs, ne?
Nein, es ist der häufigste Krebs beim Mann mit ungefähr 60.000 Neuerkrankungen im Jahr.
Das ist einfach viel.
Das ist sehr viel, noch vor dem Darmkrebs, noch vor dem Lungenkrebs. Im Allgemeinen ist nur noch der Brustkrebs bei der Frau einfach häufiger, aber das ist der häufigste Tumor beim Mann.
Jetzt waren wir eben schon bei meinem Opa. Es ist auch landläufig, finde ich, verbunden mit dem Prostatakrebs, dass man sagt, es ist der Krebs der alten Männer.
Das stimmt auch. Prostatakrebs ist tatsächlich eher ein Krebs, der im höheren Lebensalter kommt. Im Gegensatz zum Beispiel bei einem Hodenkrebs gibt's ja auch. Das sind eher die jungen Leute, so 20 bis 25, 30 bis 35. Während in dem Alter es eigentlich kein Prostatakrebs gibt. Ja. Aber es steigt eben mit zunehmendem Alter an. Und was halt eine Besonderheit ist, man kann ungefähr sagen, dass so circa 70% aller über 80-Jährigen einen Prostatakrebs haben. Das heißt nicht, dass sie daran versterben, das heißt nicht, dass man ihn therapieren muss, das heißt das alles nicht, aber man hat ihn. Und deshalb ist er eben so häufig und deshalb spricht man eben auch von dem Alterskrebs.
Aber ist trotzdem nicht nur ein Thema für Männer über 80?
Nein, das ist nämlich die Sache. Gerade die jüngeren Männer, die müssen wir eben herausfischen, denn die muss man behandeln. Denn grundsätzlich ist es halt so, Prostatakrebs kann streuen, ist bösartig und man kann eben auch dran versterben.
Gucken wir doch aber erstmal, was ist denn dann die Ursache für so einen Prostatakrebs?
Ursachen gibt es viele und gar keine, kann man sagen, weil es einfach nicht so richtig klar ist. Was wir wissen, es gibt eine gewisse Familiarität. Mhm. Also wenn zum Beispiel der Vater schon an Prostatakrebs erkrankt war, hat man ein doppelt so hohes Risiko. Wenn der Bruder am Prostatakrebs erkrankt war, hat man ein dreifach so hohes Risiko. Also genetisch scheint da was zu sein. Auch ethnisch. Zum Beispiel Afrikaner haben eher häufiger einen Prostatakrebs, häufiger als Mitteleuropäer, als Nordamerikaner. Asiaten wiederum haben eher seltener einen Krebs.
Woran liegt das? Kann man das sagen?
Das ist eine gute Frage. Und da kommen wir nämlich zu der nächsten Ursache. Wahrscheinlich hat es auch mit den Lebensumständen zu tun. Denn auch da gibt es tatsächlich Untersuchungen, dass Asiaten, die nach Nordamerika, Kanada, USA eingewandert sind, irgendwann bei denen auch das Prostatakrebsrisiko steigt und in der nächsten Generation nicht mehr verschieden ist zu den Einheimischen. Mhm.
Das heißt, Lebensumstände, dazu gehört dann wahrscheinlich auch Ernährung, ne?
Wahrscheinlich. Es gibt auch da jede Menge Forschung im Moment, ne? Ob es jetzt Fette sind, alles oder Insulinresistenz, was auch immer. Wirklich geklärt ist das nicht. Gibt so ein paar Anhaltspunkte, aber das wird man ja häufig gefragt in der Sprechstunde oder nach der Operation. Was soll ich machen? Kann ich was an der Ernährung tun? Nee, im Prinzip ist es nicht. Was natürlich allgemein ist, ist natürlich Rauchen, Alkohol. Sind zwar jetzt nicht spezifische Risikofaktoren, aber sie erhöhen grundsätzlich natürlich das Karzinomrisiko.
Welche Rolle spielen Hormone, also Testosteron in dem Fall?
Die Hormone, die spielen eine große Rolle. Denn wir wissen, dass wenn Kinder aufgrund von, weiß ich nicht, Hodentumor oder aufgrund eines Unfalls die Hoden verloren haben vor der Pubertät, die kriegen tatsächlich keinen Prostatakrebs. Mhm. Und deshalb ist ja auch eine der Säulen der Prostatakrebsbehandlung bei den Fortgeschrittenen, nämlich der Hormonentzug.
Mhm. Wobei das klingt für mich jetzt erstmal unlogisch, denn mit zunehmendem Alter lässt doch die Produktion von Testosteron nach. Inwiefern ist es dann eine erhöhte Gefahr?
Die lässt nach, das stimmt. Es gibt auch die berühmte Andropause, ne, die ja so ähnlich vielleicht wie das Klimakterium bei der Frau zu handeln ist, aber nicht so extrem. Mhm. Das muss man eben auch sagen. Mhm. Ja, bei der Frau ist das wesentlich extremer, beim Mann ist das nicht so. Wir wissen aber, dass Testosteron an den Prostatakrebszellen ansetzt, wirkt und eben dafür sorgt, dass die weiter wachsen können. Und eben nicht nur vor Ort an der Prostata, sondern sogar, wenn eben irgendwo Metastasen sind, also wenn es gestreut hat. Mhm. Das wissen wir.
Und ich unterbreche mal kurz das Gespräch, denn wir schlagen wieder einen Begriff für Sie nach.
Das SRH Krebslexikon. E wie Endoskopie. Die Endoskopie ist ein medizinisches Verfahren, bei dem ein spezielles Instrument, das sogenannte Endoskop, dazu verwendet wird, das Innere des Körpers zu untersuchen. Beim Endoskop handelt es sich um ein dünnes, oft flexibles, manchmal aber auch starres Röhrchen, das mit einer kleinen Kamera und einer Lichtquelle ausgestattet ist. Es wird durch natürliche Körperöffnung wie Mund oder Anus oder durch kleine chirurgische Schnitte in den Körper eingeführt, um Bilder von inneren Organen oder Geweben zu erhalten. Zweck der Endoskopie ist zum einen die Diagnostik, etwa um Krankheitsbilder wie Entzündungen, Tumore, Geschwüre oder Infektionen zu diagnostizieren, zum anderen die Entnahme von Gewebeproben zur späteren Laboruntersuchung durch die sogenannte Biopsie. Aber auch in der Therapie wird die Endoskopie genutzt, um etwa mit Hilfe kleiner Eingriffe Polypen zu entfernen oder Blutungen zu stoppen.
Und damit zurück in das Gespräch mit Dr. Gero Diefenbach, Chefarzt der Urologie am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Wenn wir schon gehört haben, also bei der Vergrößerung zum Beispiel ist dann halt ein so ein Symptom, dass Männer merken, dass sie immer häufiger auf Toilette müssen und gar nicht so viel kommt eigentlich. Wie ist es denn mit beginnendem Prostatakrebs? Macht der Beschwerden? Gibt es da klassische Anzeichen?
Nee, das ist ja das Blöde, das Perfide an der ganzen Geschichte. Natürlich kann auch ein Prostatakrebs obstruierend, also verengend auf die Harnröhre wirken, ist aber meistens eher erst im fortgeschrittenen Stadium. Leider gibt es das wirklich nicht. Viele also Symptome oder so, auf die man da achten kann. Eventuell vielleicht, wenn man mal Blut im Urin hat, das sollte man abklären. Aber sonst gibt es da eigentlich nicht viele. Aus diesem Grunde ist ja wirklich die Vorsorge da das A und O. Denn in den gut 60.000 Neuerkrankungen, die wir haben pro Jahr, die diagnostizieren wir zum einen durch die Vorsorge oder aber, wenn es tatsächlich schon zu spät ist, die Leute aufgrund von allgemeinen Problemen ins Krankenhaus kommen und dann dort erst die Diagnostik gemacht wird.
Gibt es da eigentlich auch so Erhebungen, wie viele schwere Verläufe vielleicht verhindert werden könnten, wenn denn Männer rechtzeitig zur Früherkennung gekommen wären?
Es ist halt schwierig, vor allen Dingen, weil nicht jeder wirklich am Prostatakrebs stirbt. Und gerade auch bei den jüngeren Männern gesagt wird, es gibt ja auch diese Niedrigmalignitätskarzinome, die man nicht unbedingt behandeln muss.
Das heißt, also
Prostatakrebs ist nicht gleich Prostatakrebs. Mhm. Es gibt welche, die haben eher einen niedrigen Aggressivitätsgrad, einen mittleren und einen schweren Aggressivitätsgrad. Mhm. Und bei diesem Niedrigmalignitätsgrad heißt das nicht unbedingt, dass ein Patient auch zwangsläufig behandelt werden muss. Mhm. Es kann sein, dass der gar nicht weiter entartet, dass er gar nicht schlimmer wird. Man kann abwarten. Die sogenannte Active Surveillance nennt man das. Man wartet ab, macht gewisse Untersuchungen. Und wenn er dann schlimmer wird oder würde, dann kann man ihn immer noch therapieren. Mhm. Diese Sache gibt es eben auch dabei. Ne?
Jetzt sagten Sie aber eben schon auf jeden Fall, dass halt die Vorsorgeuntersuchung, die Früherkennung eine ganz wichtige Rolle spielt. Wie läuft dann überhaupt so eine Untersuchung ab? Ich weiß, es wird dann irgendetwas getastet. Was fühlen Sie dann, wenn Sie da tasten?
Genau, da sind mehrere Säulen. Primär, bevor wir tasten, nehmen wir Blut ab, weil allein durch das Tasten kann nämlich der Wert verfälscht werden. Mhm. So, das heißt, wir nehmen Blut ab und bestimmen erstmal im Blut den berühmten PSA-Wert, prostataspezifisches Antigen. Das ist so ein Molekül, was eben in den Prostatazellen hergestellt wird, was eben für die Verflüssigung des Sekrets, des Samenergusses notwendig ist.
Und wenn Sie da feststellen, der ist meinetwegen erhöht, dann ist schon mal Obacht.
Dann ist Obacht. Der kann allerdings, und das ist auch wieder das Dumme an der ganzen Sache, der kann bei gutartigen Vergrößerungen erhöht sein, der kann bei einer bösartigen Vergrößerung erhöht sein oder auch bei einer Entzündung.
Das war ja auch, warum der so ein bisschen in Verruf oder in Diskussion auf jeden Fall gekommen ist.
Vor allem ist er in Verruf gekommen, weil eben so viele Patienten eben nicht an dem Prostatakrebs sterben. Das heißt, es wird eben gesagt, dass wir zu viele Patienten diagnostizieren müssten, um relativ wenig zu retten. Mhm. So. Und deshalb ist das in Verruf gekommen. Leider Gottes haben natürlich die Entscheidungsträger, die haben nie die Patienten auf Station gesehen, die durchmetastasiert sind. Ne? Und insofern sind wir Urologen, werben wir dafür und finden es einfach absolut notwendig, dass eben das gemacht wird. Das ist also die erste Sache.
Sie haben ja auch eben schon gesagt, allein darauf verlassen Sie sich nicht, dann kommt das Tasten.
Dann kommt noch das Tasten. Und zwar kann man nämlich, wenn man mit dem Zeigefinger in den Anus einführt, rektal, kann man nämlich da die Prostata tasten, weil die nämlich, die hatten wir ja eben gesagt, die liegt direkt unterhalb der Blase auf dem Enddarm auf. So, die kann man dann tasten. Und wenn man dort eine Verhärtung hat, dann ist sowieso Obacht. Dann muss man weiterführende Diagnostik betreiben. Und die ist dann, indem man eine Biopsie machen würde. Vorher werden Patienten meistens noch eine Kernspinnuntersuchung zugeführt. Das heißt, die kommen einmal in eine Röhre und die Prostata wird dargestellt und gibt da so eine Klassifikation von den Radiologen, die dann sagen können, dieses Areal sieht schon suspekt aus oder dieses Areal eben nicht. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, in die Prostata reinzustechen und zwar insbesondere auch in diese Areale.
Mhm. So. Und dann?
Und dann holen wir die raus, diese Proben. Mhm. Dann kommen sie zum Pathologen. Der schaut sich das dann, macht verschiedene Färbungen, schaut sich das unter dem Mikroskop an. Und dann hat er das Ergebnis. Und dann kann er uns eben sagen, erstmal Entwarnung, ist es nur eine gutartige Sache? Oder ist es doch vielleicht was Bösartiges? Zusätzlich kann er auch noch sagen, das, was ich eben eingangs da auch erzählte mit dem Aggressivitätsgrad, wie viel ist das? Weil davon ist nämlich so ein bisschen abhängig, wie geht man dann weiter vor.
Und das kann man auch anhand einer Biopsie erkennen, ja? Wie groß ist die Gefahr, dass es aggressiv ist?
Richtig, da gibt es so ein paar pathologische Parameter, die dort zu Hilfe gezogen werden und das geht. Man sticht im Prinzip in dieses Areal ein und nimmt aber zusätzlich noch aus der gesamten Prostata, aus beiden Lappen, dann noch zusätzlich Proben, ja, die dann noch untersucht werden.
Und wenn dann festgestellt wurde, also es ist bösartig und es sieht auch so aus, als wäre es aggressiv und damit entsprechend auch schnell wachsend, was passiert als nächstes? OP?
Vorher machen wir noch, ganz in Abhängigkeit von diesen Befunden, also von der Höhe des PSA-Wertes, von Aggressivitätsgrad, vielleicht noch eine Computertomographie, um eine Umgebungsdiagnostik zu haben. Ist der Tumor vielleicht schon über die Kapsel hinausgewachsen oder hat er vielleicht schon Lymphknoten betroffen oder sonst irgendwelche Metastasen? So ein Prostatakrebs, der metastasiert, wenn er denn weiter metastasiert, gerne in Knochen. Und das ist nämlich auch so ein Symptom, was, wenn Patienten sich mit Knochenschmerzen vorstellen, dann ist es allerdings meistens dann leider schon sehr spät. Das macht man dann noch.
Kenne ich auch von einem Bekannten, einem Vater, der dann auch in der Hüfte so Schmerzen hatte. Dann.
Genau, das kann gut sein. Und das große Problem ist ja, wenn so ein Tumor gestreut hat, sei es jetzt in die Lymphknoten oder sei es in die Leber oder Lunge oder doch in die Knochen, dann kann man ihn nicht mehr heilen, ne? Dann, weil er dann schon systematisch eben fortgeschritten ist. Und deswegen versuchen wir halt, es möglichst früh rauszukriegen. So, und das haben wir dann hoffentlich geschafft.
Das ist bei Ihnen aber auch mittlerweile ein sehr minimalinvasiver Eingriff. Und Sie haben da auch einen ganz besonderen OP-Roboter, den Sie auch selber bedienen.
Ganz genau. Also wenn wir jetzt den lokalen Prostatakrebs haben und wir wollen ihn heilend behandeln, haben wir die beiden Möglichkeiten ja der Operation oder der Strahlentherapie. Mhm. Früher haben wir den Bauch immer aufgemacht, um halt da unten dran zu kommen. Mittlerweile braucht man das nicht mehr. Irgendwann gab es dann die Laparoskopie. Das haben schon viele gehört, weil sie zum Beispiel die Gallenblase auf diese Art und Weise rausbekommen haben. Und eine Weiterentwicklung dieser konventionellen Laparoskopie ist jetzt die robotische. Und den Roboter, den wir benutzen, das ist der sogenannte Da Vinci-Roboter von der...
Schon mal gehört, ja.
Ja, und ja, die Firma hat den Da Vinci genannt, weil eben Leonardo Da Vinci der erste Mensch war, der ja, Roboter noch nicht konstruiert, aber gezeichnet hat. So, das ist so der Hintergrund. Und ja, seit ungefähr 20 Jahren gibt es dieses Instrumentarium jetzt, ist jetzt immer weiter verbessert worden und hat einige große Vorteile. Die Kameraführung zum Beispiel, die ist sehr ruhig. Ja, bei der konventionellen Laparoskopie braucht man ja immer einen Menschen, der die Kamera gehalten hat. Irgendwann zittert man, irgendwann ist man müde, kann nicht mehr. Das ist eben da nicht der Fall. Ne? Die ist wirklich ganz stur und gerade. Man kann sehr nah an die einzelnen Strukturen dranfahren. Man kann sie sehr groß vergrößern. Ja, man sieht gut Nerven, man kann auch gut Nerv erhalten.
Das heißt, damit Sie können super gezielt dann schneiden, ja?
Und vor allen Dingen, was das Tollste ist, wir sehen es dreidimensional. Nicht mehr zweidimensional, wie auf einem normalen Monitor, auf dem Fernseher oder bei der herkömmlichen Laparoskopie, sondern dreidimensional. Was insbesondere bei der Rekonstruktion, also wenn man was nähen muss, von großem Vorteil ist.
Weil wahrscheinlich dadurch dann ja auch sowieso auch kleinere Narben entstehen, oder?
Die sowieso, ne? Denn also bei dieser Operation braucht man 5 Zugänge. So. Und den größten, den man so oberhalb des Bauchnabels macht, weil ja die Prostata irgendwo raus muss, das ist der größte Schnitt. Und ansonsten diese kleineren Schnitte, die an den Seiten des Bauches noch sind, die sind wirklich relativ klein, heilen sehr, sehr schnell. Und nicht nur die kleinen Schnitte, sondern der geringere Blutverlust aufgrund des CO2, was wir in den Bauchraum rein pusten müssten. Denn wenn wir da operieren, müssen wir ein Gas in den Bauch reingeben, damit der möglichst groß ist und damit man da drankommt, damit man Platz hat. Und durch diesen Druck allein werden diese kleinen Blutgefäße auch zugedrückt, kann man sagen, und der Blutverlust ist deutlich geringer. Die Patienten merken das auch, dass die, wenn die nachher auf Station sind, die sind wesentlich schneller wieder auf dem Damm, werden schneller entlassen. Das ist auch sehr angenehm, nicht nur für den Patienten, für alle. Und ein Katheter, den man bei so einer Operation braucht, kann man mit dieser Methode wesentlich früher entfernen. Früher kann man so einen Katheter nach ungefähr 7 Tagen entfernt. Das können wir jetzt schon nach 3 Tagen. Relativ schnell.
Das klingt jetzt alles ganz reibungslos, aber ich kann mir vorstellen, dass Ihre Patienten wahrscheinlich trotzdem vorher Bedenken haben, denn alles, was natürlich Unterleib betrifft, hat ja auch dann eventuell, sind da Ängste von Inkontinenz oder Impotenz. Mit welchen Ängsten kommen die Patienten zu Ihnen?
Jede Menge sogar. Also zum einen ist natürlich die Hauptangst der Krebs. Klar, dass man dann versterben kann. Aber eine weitere wichtige Sache ist ja nicht nur die Behandlung des Krebses, sondern auch die Lebensqualität. So. Und früher oder so in der Allgemeinheit hört man ja immer, Prostataoperation gleich Inkontinenz. Ist aber nicht so. Erstmal ist Inkontinenz nicht gleich Inkontinenz. Auch da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Abstufungen von der ganz leichten, ein paar Tropfen verlieren bei Husten, Niesen, bis zur ganz, ganz schweren.
Und kann natürlich auch andere Ursachen haben.
Wobei man aber halt sagen muss, beim Mann ist die häufigste Ursache tatsächlich diese Operation. Zumindest so, wie das früher war. Mit der robotischen Methode haben wir nicht nur die großen Vorteile, dass wir Nerven gut darstellen können. Nein, die Harnröhre zum Beispiel, der Harnröhrenstumpf, der ganz essentiell ist für den Kontinenzmechanismus, den kann man wesentlich länger lassen. Man kann den Blasenhals in den meisten Fällen sehr gut erhalten oder rekonstruieren, sodass das Risiko der Inkontinenz da mittlerweile deutlich geringer geworden ist. Man kann es nicht ausschließen, aber meistens ist es auch so, dass die Patienten eher mit einer leichten Inkontinenz zu tun haben. Also bei Gartenarbeit, beim Husten, beim Niesen. Und das kriegt man gut durch ein Beckenbodentraining, was absolut notwendig ist, nach so einer Operation, ganz gut in den Griff. Sollte das alles nicht klappen, haben wir auch noch andere Methoden, medikamentöser Art, operativer Art. Nur, das macht man natürlich nicht sofort, da wartet man eine Zeit lang ab. Denn wir haben auch schon Patienten erlebt, die es tatsächlich geschafft haben, nach einem Jahr nach der Operation noch komplett trocken zu sein. Also insofern, das ist eine wichtige Sache, keine Frage, aber die Ängste, die kann man doch einigermaßen nehmen.
Da passt vielleicht ganz gut eine Frage, die wir bekommen haben von Sascha aus Aachen.
Die Frage zum Thema. Wenn auch Sie Fragen an uns haben, dann schreiben Sie eine Mail an podcast@sah-eschweiler.de.
Der hat nämlich geschrieben, ich habe gehört, dass sich Frauen bei erhöhtem Brustkrebsrisiko vorsorglich die Brüste haben abnehmen lassen. Kann ich mir dann nicht auch vorsorglich die Prostata entfernen lassen?
Nein, definitiv nicht. Also, solange man keinen Prostatakrebs hat, würden wir da niemals therapeutisch in der Richtung dran gehen. Weder mit Operation noch mit Bestrahlung. Wenn man eine gewisse Familiarität hat, letztens in der Sprechstunde hatte ich einen Patienten gehabt, der hat tatsächlich 4 Angehörige gehabt. Der Vater, der Onkel und 2 Brüder, die tatsächlich allen Prostatakrebs hatten. Bei solchen Patienten muss man natürlich häufiger die Vorsorge machen. Da muss man intensiver gucken, das ist klar. Aber erst therapieren, wenn da wirklich was ist, sonst nicht.
Der Begriff Vorsorge ist natürlich nochmal gefallen. Wenn Sie jetzt zum Schluss den Männern einen Ratschlag geben würden, welcher wäre das?
Ja, ich kann nur empfehlen, das zu machen. Es machen viel zu wenige, das muss man auch sagen. Ja? Und Männer sind leider Gottes da auch deutlich schlechter noch als die Frauen.
Echte Vorsorgemuffeln.
Ja, die Technikerkrankenkasse, die hat vor einigen Jahren mal so eine Untersuchung gemacht. Ja, und ungefähr 50% der Frauen haben das Angebot der Vorsorge angenommen. Bei den Männern waren es gerade mal 25 oder knapp drunter sogar noch. Ne? Gut, kann man sagen, es ist ein kleiner Unterschied. Bei Frauen gibt es das schon ab 20 Jahren, bei Männern ab 45, 50 Jahren. Aber nichtsdestotrotz, es ist wichtig. Und ehrlich gesagt, ein 60-Jähriger steht mitten im Leben. Ein 70-Jähriger kann auch noch mitten im Leben stehen. Vielleicht ist er sogar noch berufstätig oder fährt auf Reisen, ist sportlich und so weiter. Muss behandelt werden dann. Insofern muss ich da eine absolute Lanze für brechen.
Dann sagen wir das jetzt auch nochmal mit 3 Ausrufezeichen. Gehen Sie bitte schön zur Vorsorgeuntersuchung. Und das sagt auch Dr. Gero Diefenbach, Chefarzt der Urologie am St. Antonius Hospital in Eschweiler. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich glaube, wir haben viel gelernt.
Gerne, hat mich gefreut. Und ja, wenn es etwas dazu beitragen würde, dass die Leute zur Vorsorge kommen, noch besser.
Der Appell war eindringlich, denke ich, denn das haben wir auch erfahren. Prostatakrebs ist ein sehr häufig auftretender Krebs. Rund 60.000 Neuerkrankungen pro Jahr allein in Deutschland. Er betrifft meistens Männer im etwas fortgeschrittenen Alter, über 50, sagen wir mal. Und das Alter ist auch ein Risikofaktor, außerdem genetische Veranlagungen. Und wir haben auch gehört, wenn der Prostatakrebs früh entdeckt wird, hat er gute Behandlungs- und Heilungschancen.
Absolut.
Und alle Informationen können Sie auch nochmal nachhören, natürlich in diesem Podcast, oder Sie schauen auch auf die Homepage des St. Antonius Hospitals in Eschweiler.
Das war Krebs und jetzt, ein Podcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler. Wenn Sie mehr über das Thema erfahren wollen, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Und wenn Sie Fragen an uns haben, freuen wir uns über eine E-Mail an podcast@sah-eschweiler.de oder Sie nutzen einfach die Spotify-Kommentarfunktion. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, können Sie uns auch eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.